Wer will nun scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich bleibe bei euch alle Tage bis zum Ende der Zeit. Und so möchte ich euch, damit wir dann auch die Situation in der Ukraine nachvollziehen, euch damit hineinnehmen. Ukraine einst und jetzt. Was ist aus der ehemaligen Kornkammer Europas geworden? Die Ukraine, eine Fläche von 603.700 Quadratkilometern, etwa 47 Millionen Einwohner. Es fing ja der Konflikt, die ganze Spannung im März 2014 in Kiew an, auf dem Maidanplatz, Odessa. Dann hat es sich ja verlagert in die Ostukraine. In dem Zusammenhang wurde auch die Krim annektiert von den Russen. Und warum ausgerechnet am 9. Mai 2014? Der 9. Mai ist der Siegestag der Russen, der Siegestag über die deutsche Armee. Und das erste Mal, dass es zwei Paraden gab, Siegesparaden. Einmal auf dem Roten Platz, wie sonst die Jahre auch, und in dem Jahr auf der Krim. Und dass Wladimir Putin hin und her geflogen ist, bei beidem Male die Hauptrede gehalten hat. Aber darüber mag der Herr das letzte Urteil fällen, wenn er sagt, mir ist gegeben, alle gemalt, im Himmel und auf Erden. Dann auch über unsere Regierungsvertreter. Und darum muss ich manche Empörte sagen, die sich auch über den Petro Poroschenko, dem jetzigen Präsidenten der Ukraine, aufregen. Und die sich auch aufregen bei uns in Deutschland über unsere Bundeskanzlerin. Warum lässt sie dann so viel Flüchtlinge rein? Und das bedeutet doch die Zerstörung aller christlichen Werte. Dann sage ich, jetzt liest bitte den Römerbrief und liest bitte auch Römer 13. Seid untertan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat. Das, was Gott der Herr der Obrigkeit verlangt, wird er einfordern. Das nicht wir. Aber bedenkt doch mal, wann hat Paulus den Römerbrief geschrieben? Zu Lebzeiten von Nero. Und kannst du mit Recht behaupten, unsere Regierungsvertreter willst du mit Nero auf einer Ebene setzen? Und dann schrecken sie doch zurück. Und das muss man einfach sagen. Wir haben vom Neuen Testament die Aufgabe und die Pflicht, für die Regierung zu beten. Und das ist unsere Autorität. Und so ging es dann los mit den ganzen Schießereien. Und da wissen wir noch aus den Medien, und gerade vorige Woche, wo das dann das 25-jährige Jubiläum war, ging es wieder los und scheint kein Ende zu nehmen. Und die Verzweiflung ist nicht zu übersehen. Was war die Idee der Geschwister? Wie können wir da helfen? Wenn Leute zerbombten Häusern kommen oder Eduard Nassanschow war dann hier. Und er erzählte uns von seinem Ergehen. Er ist Gemeindeleiter einer freien Gemeinde in Mariupol in der Ostukraine. Und da sagte er uns, weißt du, was uns um mir ging? Eines Sonntags war ich mit meiner Familie zum Gottesdienst. In der Zeit haben die Separatisten mein Haus zerbombt. Wir kamen zurück vom Gottesdienst nur noch ein Trümmerhaufen. Man ging es dann hin und her, haben das die Russen, haben das die ukrainischen Soldaten gemacht. Die letzte Antwort hat sowieso unser Herr. Und mein Großvater pflegte zu sagen, die Welt wird betrogen sein. Und von den Medien muss man sehr vorsichtig sein, aber das ist ja jetzt egal. Wenn die Panzer rollen und die Angst um sich griff, war nicht einfach. Die Idee der Geschwister, das ist eine wunderbare Chance, Gebetszelte aufzustellen. Und da können die Verzweifelten sich ausweinen und ihr Herz ausschütten und mitbeten. Gebt ihr ihnen zu essen. Zu essen, zu trinken. Und der Hunger nach dem Wort war noch nie so. Wenn ihr euch erinnert, August 2008 rollten die russischen Panzer auf Befehl von Putin über den Kaukasus in die Ukraine hinein. Zu der Zeit gab es Kinder-Teenager-Freizeiten im Kaukasus. Blitzschnell haben die Brüder die Kinder evakuiert. Es wurden alle Kinder gerettet. Aber der Schrecken in der Bevölkerung durch die Bombardierung, weiß nicht, ob ihr das in den Medien schon ab in die Vergessenheit geraten ist, aber ich möchte einfach daran erinnern. Folge davon war in den Jahren danach. Der Hunger nach dem Wort war noch nie so groß in Georgien wie in der Zeit danach. 2012 waren alle georgischen Bibeln und Testamente vergriffen. Und dann der Aufruf zum Nachdruck, und das konnten wir Gott sei Dank machen, und jetzt wird Gottes Wort verbreitet. Und jetzt sind wir in der Situation, wir müssen in Ukrainisch Testament und Bibel nachdrucken, weil der Hunger nach dem Wort enorm gestiegen ist. Frei öffentliche Gebetshaltung auf dem Maidanplatz in Kiew. So was hat es in Salzburg wohl noch nicht gegeben, auch in Wien nicht, auch in Berlin noch nicht. Und wer weiß, und das ist auch meine Vermutung, ich halte es nicht für ausgeschlossen, wenn die Angst und die Not noch so weit geht, dass man auf öffentlichen Plätzen auf die Knie geht und betet. Und auf jeden Fall ist das schon enorm. Und diesen jungen Burschen sieht man an, einer der Flüchtlingskinder aus der Ostukraine, Peter Nassanschow, der sich sehr einsetzt in der Westukraine, Flüchtlinge aufzunehmen, zu helfen. Und ein Landwirt in der Nähe von Stuttgart schenkte uns auch letzten Herbst wieder seine ganze Kartoffelernte. Und die durften wir rüberbringen, um armen Menschen zu helfen. Die Idee der Geschwister in den Gemeindehäusern, Suppenküchen einzurichten. Und da werden die eingeladen, sich einmal am Tag warm satt essen zu können. Arme Leute, gebrechliche Leute, die nicht mehr kommen können, wird es dann gebracht in ihre Hütten. Gebetsversammlung in der Suppenküche. Denn das löst einen Hunger nach dem Wort und jedes Mal auch die Verkündigung der frohen Botschaft. Und wir sehen auch links in der Uniform einen Soldaten der Separatisten. Und das schwenkt immer hintereinander. Ukrainische Soldaten gegen russische Soldaten müssen da aufeinander zuschießen. Und wie viele tun es mit schlechtem Gewissen. Aber auch in diesen Uniformen sind Geschöpfe Gottes. Und die ein Gewissen haben. Und das Gewissen, ein Navigationsgerät, das der Schöpfer in uns hineingelegt hat. Das Wissen und das Ahnen nach dem lebendigen Gott wird uns auch im Römerbrief sehr deutlich entfaltet. Und diesen jungen ukrainischen Soldaten, den wir da sehen, der hat begriffen, wer Christus ist und will das seinen Kollegen weiter sagen. Lasse die Kinder zu mir kommen, sagte Christus. Und auch Kinder, die betroffen sind, entweder den Vater verloren, weil er erschossen wurde, Vertriebene, auch behinderte Menschen brauchen Hilfe. Manchmal werden uns auch hier in Österreich oder in der Schweiz und anderen Ländern Rollstühle geschenkt, Kleidung geschenkt, die mal abgeholt wird. Und am Montag dieser Woche ist unser Peter Lorenz in Schwanenstadt Abholung gemacht. Und Kurt Lahner sagte, einige kennen ihn ja, Peter hat sogar den letzten Karton noch reingekriegt, aber da war alles voll, da war nichts mehr mitzunehmen. Und sie haben dann auch sofort, hat Peter die bestellten von Klaus-Dieter Simon bestellte Kartons für Weihnachtsbäckchen gleich hingebracht. Öffentliche Gebäude, die die Regierung zur Verfügung stellt, auch Gemeindehäuser, werden als Notunterkünfte für die Flüchtlinge gebraucht. Petro Poroschenko, der jetzige...
Muslimische Kinder mit dem...
Ja, ne? Ja, da mischt es sich ja alles, auch muslimische kommen unter den Flüchtlingen hinein. Ne? Ja, ganz richtig. Nachdem Viktor Janukowitsch gestürzt wurde, März 2014, und der Übergangspräsident rief dann auf in der Bevölkerung, betet für die Ukraine. Und als er gewählt wurde, dann hat er dies Anliegen übernommen. Und das Gebet für die Ukraine, die Gebetsanliegen, werde ich am Ende nochmal zeigen. Was ich eben schon angeschnitten habe, dazu gehört auch die Ukraine. Und das muss man im Denken mit nachvollziehen. Der Schrecken in der Ukraine durch den Kommunismus. Weil da der Gemeindewachstum am enormsten war. Ja, in der Zarenzeit, mit den ersten mennonitischen Siedlern, was ich eben gesagt habe, bis zur Oktoberrevolution, war Ziel an erster Stelle die Ukraine zu vernichten und alle Gläubigen auszurotten oder zu deportieren. Den überlebenden Gläubigen in Sibirien, dort sollten sie umkommen. Ob es nun Zeugen waren, der Großvater meiner Frau oder andere, die dann begriffen haben, der Sowjetstaat will unseren Tod. Wir kommen nicht wieder zurück in die Ukraine. Und das hieß, dann fingen wir an zu missionieren. Wir legten weg die Angst vor dem Tode. Und damit haben Diktatoren immer operiert. Das haben die Nazis genauso gemacht wie die Kommunisten, mit dem Tode Gläubige einzuschüchtern und sie zu Marionetten zu machen. Wenn aber Gläubige begreifen, wer der Herr ist und wer der ist, der gesagt hat, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und die letzte Autorität dieser Herr ist, dem wir unser Leben geschenkt haben und auf den wir uns haben taufen lassen, dann haben wir kein Recht, vor dem Tode Angst zu haben. Und dann legen wir die Angst vor dem Tode weg. Im Bewusstsein, der Sowjetstaat will unseren Tod. Man kann uns morgen erschießen, übermorgen verhungern wir. Dann lasst uns heute evangelisieren, denn bald leben wir nicht mehr. Wenn das passiert, verlieren die Machthaber ihre Autorität. Genauso auch im Leben der Zeugen, wie auch Paul Schneider im Konzentrationslager in Buchenwald und andere aus der Zeit des Nationalsozialismus, auch Jakob Eson, war einer, auch Johann Janssen, der dann bedroht wurde von seinem Offizier, warum ergibst du dich nicht und wirst Kommunist und gibst deinen Glauben auf? Ich weiß, mein Herr hat eine andere Macht wie Sie. Sie können mich erschießen mit Ihrer Pistole, die Sie auf mich richten. Ich kann mit meinem Herrn im Frieden sterben, sagte Bruder Janssen seinem Offizier. Und das können Sie nicht. Da war der Offizier am Ende. Er war so irritiert, warum hat dieser keine Angst mehr vor mir? Steckt die Pistole weg, Verhör war zu Ende. Wenn das begriffen wird, ein anderer hat die Autorität über mein Leben, oder Jakob Esau sagte dann in der Situation, schießen Sie doch, dann bin ich schneller bei meinem Herrn. Das zieht sich wie ein roter Faden hindurch. Und da Hammer und Sichel ist schrecklich viel Verbrechen passiert. Und George Wiens fing in seinen Vorschlägen an, dass es mindestens 40.000 Prediger des Evangeliums aus der Ukraine in der Zeit unter Lenin und Stalin dem Märtyrertod gestorben sind. Und einer von den Märtyrern war sein eigener Vater. Unter Hammer und Sichel ist viel Blut geflossen. Aber letzten Endes hat unser Herr das Sagen gehabt und entmachtet. Und das lässt sich dann auch nachvollziehen. Es ist schrecklich viel passiert. Eine freie Gemeinde nördlich von Kiew in der Ukraine kommen im Oktober 1984 sonntags morgens zum Gottesdienst. Das Gemeindehaus wurde über Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Es war Frost, man sieht es am Reif. Der Gottesdienst fiel nicht aus. Sie ließen sich aufrichten durch Gottes Wort und ließen sich trösten und beteten für die Verfolger. Das Geheimnis des Gebetes war das Entscheidende. Wie viel auch hier gebetet wurde, und das war auch das Anliegen damals, als ich mit Bruder Jans in Oberösterreich war, das Beter und Beterinnen zu finden für die Verfolgten. Galina Wilczynska, ja, in der roten Strickjacke. Und auch sie wurde deportiert wegen Kinderarbeit in ihrer Gemeinde in ein Frauenlager nach Wladiwostok, 11.000 Kilometer von zu Hause entfernt. Und hier im Kreise ihrer Geschwister und der Kinder, die sie in der Kinderstunde hatte. Und in dieser Gefangenschaft wurde sie schrecklich misshandelt von anderen kriminellen Frauen auf Anweisung der Lagerchefin. Ungebrochen in ihrem Glauben kam Galina nach Hause.
Wie lange war sie dort?
Und sie erzählte dann bei der Versammlung, weil die Kinder noch weinend, als sie aus der Kinderstunde verhaftet wurde, Galina, einer kommt mit dir mit und dafür beten wir, das ist Christus. Und das können die Kommunisten nicht verhindern. Und sie kam in dieses Frauenstraflager mit 5.000 Häftlingen, die einzige Gläubige, und auf Anweisung der Lagerchefin hat eine ganze Horde Frauen sie immer wieder gequält und misshandelt und verprügelt. Und eines Tages kam die Anführerin, eine mehrfache Mörderin, auf sie zu und sagte, Galina, wir verstehen die Welt nicht mehr. Wieso trägst du keinen Hass gegen uns? Was wir dir angetan haben, ist zu schrecklich. Wie kannst du das überhaupt? Und dann erzählte sie von ihrem Lebensgeheimnis, wer Christus ist. Und diese arme Frau bekehrte sich, weil sie sagte, kann mir dein Heiland auch helfen, nach dem, was ich angerichtet habe. Und dann erzählte Galina ihr das ganze Evangelium und die arme Frau durfte sich bekehren. Und Galina hatte jetzt eine Glaubensschwester in diesem Frauenstraflager. Auch das tat der Herr. Und von George Wiens, sein Wunder in der Todeszelle, steht in seinem Buch. Ich meine, ich habe es schon mal erzählt. Rechts oben Peter Wiens, sein Vater. Sein Vater, der als Prediger des Evangeliums aus der Ukraine in den 30er Jahren deportiert nach Sibirien erschossen wurde. Am Tage vor seinem Erschießung das letzte Foto von ihm. Man sieht am Gesichtszügen die ganzen Qualen, die er durchgemacht hat in den Foltern, in Verhören. Aber die Augen strahlen eine solche Zuversicht aus. Ungebrochen in seinem Glauben durfte er zu seinem Herrn. Und sein Sohn hat dieses Wunder der Todeszelle durchgemacht. wo eigentlich im Plan schon fertig war, er sollte wie sein Vater vernichtet werden. Er war ein zu guter Verkündiger des Evangeliums, wie auch sein Vater war. Jakob, Esau, David, Klaassen, die beiden Zeugen, die auch sehr oft in der hier in Oberösterreich waren. Und als ich mit Paul Kronhardt, der jetzt Geschäftsführer ist bei uns, bei Politkin Janowski waren, in Chmelnitzki, südwestlich von Kiew, führte er uns zu einer Gedenkstätte der Opfer des Kommunismus. Er sagte, an dieser Stelle wollte die Stadtverwaltung ein Einkaufszentrum errichten. Als die Bauarbeiter anfingen, mit dem Baggern eine Baugrube auszuwerfen, stießen sie auf ein Massengrab. Alles erschossene Menschen mit einem gezielten Kopfschuss, die in diesem Massengrab lagen. Die Regierung war schockiert, auch die Stadtverwaltung suchte nach in den Archiven der Stadtverwaltung. Man fand keine Spur über eine unterirdische Hinrichtungsstätte. Man hat alte Leute gefragt, wisst ihr etwas davon? Niemand wusste etwas davon. Immer wieder wurde gesagt, es sind früher Menschen spurlos verschwunden, aber von dieser Stätte hat man nichts gewusst. Und dann wurde dieses Vorhaben angeschlossen, dann wurde dieses Denkmal aufgestellt, für je 1000 Leichen ein Kreuz aufgestellt, das eigens dann auch zu diesem Anlass letzten Endes auch Putin kam und sich über das ukrainische Fernsehen bei dem Volk entschuldigte für dies Verbrechen. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr die geschichtlichen Zusammenhänge und die ganze menschliche Spannung der ukrainischen Menschen heute, müsst ihr wissen, die Schreckensjahre unter Lenin und Stalin waren schrecklich. Dann kam der Zweite Weltkrieg mit dem Einmarsch der deutschen Truppen im Juni 1941. Mein Vater war als junger Soldat vom ersten Tag an dabei. Und da sagte er mir, Robert, das kannst du dir nicht vorstellen. Als wir in die Ukraine einmarschierten, kamen uns Frauen mit ihren Kindern auf den Arm und mit einem Blumenstrauß in der Hand, begrüßten uns deutsche Soldaten als Befreier vom Kommunismus. Das kann man menschlich gut verstehen. Dauerte nicht lange, war die SS hinterher und der Holocaust in den Ostländern wurde noch schlimmer getrieben als in Deutschland. Und wehe dem Ukrainer, der es wagte, aus Liebe und Barmherzigkeit einen Juden zu verstecken oder ein Stück Brot zu geben. Der kam selber an die Reihe. So löste eine Angst die andere ab. Und als bei dem Rückzug der deutschen Truppen, sagte mein Vater, war der Befehl von Hitler, verbrannte Erde zurücklassen, alles vernichten. Die Ukraine dürfe nie mehr Kornkammer Europas werden. Und dann kamen die ganzen Jahrzehnte nach dem Krieg. In diese ganzen Schrecken haben die Menschen miterlebt. Höhen und Tiefen. Unheimlich, was da gelitten wurde. Da kann man gut verstehen, dass man am 19. August 1991 mit der eigenen Staatsgründung und eigener Regierung zu wählen eine Freiheit haben wollte. Wie die Freiheit heute aussieht, bei dieser Familie, sagt der Vater mir, was ich in 12 Stunden Arbeit verdiente, reicht gerade zum Überleben. Luxus ist nicht möglich. Und darum auch immer wieder das Beladen unserer Fahrzeuge. Dies war in Neukematen, als Pfarrer Lages dort noch war, oder in Schwanenstadt, verschiedene Städte. Wir haben eingeladen, auch in Tirol, in Wien, in anderen Ländern. Winter und Sommer fahren unsere Brüder rüber und nicht ungefährlich. Auch dann, wenn durch Hochwasser die Straßen unter Wasser stehen. Noch gefährlicher sind diese Warnschilder. Wegen der zunehmenden Kriminalität der Verbrecherbanden sollte man nicht nachts stehen bleiben. Fahrerwechsel während der Fahrt. Dann fragt man sich als Familienvater, warum das alles? Darf ich mein Leben aufs Spiel setzen? Habe ich nicht Familie zu Hause, Gemeinde? Und wenn man dann den Hunger und das Verlangen erlebt, von alt und jung, dann tut man es gerne. Rios Jorge, durch seine Hände gehen die ganzen Medikamente aus, was Levan Achashmushulwili für die Georgien macht, macht er für die Ukraine. Alles, was uns an Medikamente, Geräte gegeben wird, aus Apotheken, aus Krankenhäusern. Mit ihm ging ich mal mit in die Hütten einsamer alter Menschen, die keine Griffner haben, um ins Krankenhaus zu gehen, die nichts haben, um sich Medizin kaufen zu können, wenn ein alter Mensch einige Monate keine Rente mehr bekommen hat und wirtschaftlich das Wasser bis zum Halse steht. Was machst du dann? Stellen wir uns das mal vor. Du hast eine Blinddarmentzündung. Und du siehst zu, verkaufst vielleicht einige wertvolle Dinge, die dir wertvoll sind, gibst es weg, weil auch von dem Selbsterhaltungstrieb vom Schöpfer dir gegeben ist. Du willst doch von deiner Not geholfen werden. Und der Arzt ist so gnädig und macht es sehr kostengünstig. Aber du hast kein Geld mehr übrig, um die Narkosemittel zu bezahlen. Und dann gehst du mit deiner Blinddarmentzündung, legst dich auf Operationstisch, ohne Narkose operiert zu werden, oder willst du mit deiner Blinddarmentzündung aus dem Spital weglaufen, ohne Narkosemittel lasse ich mich nicht operieren, bis der Blinddarm platzt und das ist der sichere Tod. Kann man vorstellen, die existenziellen Nöte, die das bedeutet. Darum braucht es viel Gebet und Hilfe und einfach Menschen zu helfen. Und zur Ukraine gehört auch die Reaktorkatastrophe 1986 im April in Tschernobyl. Heute noch verwüstete Gegenden, in die Hütte einsamer weniger Menschen. Die kleine Gemeinde am Rande von Tschernobyl, nördlich von Kiew, versammelt sich um das Wort. Ich habe da so eine Intensität und Herzlichkeit im Hören auf das Wort. Und lasst euch nicht täuschen von der Kleidung, die diese Menschen tragen, die auf diesen Holzbohlen sitzen. Alles gesammelte Kleidung aus dem Westen, die wir hinbringen. In die Hütten der einsamen Leute, ja, müsst ihr mal reingehen und hineinschauen. Manchmal stinkt es fürchterlich und du gehst sie lieber rückwärts wieder raus. Aber dass die Sehnsucht, auch bei dieser alten ukrainischen Frau, was hat die schon durchgemacht in ihrem Leben? Was weiß sie aus der Geschichte von ihrer Großmutter, von ihrer Mutter? Alles, was sie selbst als Mädchen durchgemacht hat. Und die Sehnsucht spricht heraus. Ist das nicht eine Sehnsucht und Verlangen nach Hilfe? Und auch unter dem jetzigen Präsidenten sind Freiversammlungen auf dem Bahnhofsvorplatz in Kiew erlaubt. Der Hunger nach dem Wort, Verteilung von Testamenten, Bibeln und Traktaten. Die sehnsüchtige Frage nach bei Teenagern. Warum müssen wir das alles durchmachen? Gibt es keine Hilfe? Und unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Hier seht ihr Georgi Wiens, der im Todeslager ermordet werden sollte. Er durfte noch im Jahre 1995 mit seiner Frau Nadjeschta das Gemeindehaus, die Neueinweihung miterleben und dabei sein, wo er mal Prediger war und wo man ihn verhaftet hat. Genauso auch Hunger nach Gottes Wort bei den Polizeibeamten, bei den Soldaten, in dem Zentralclub der Kommunistischen Partei mitten in Kiew. Erlebte ich eine messianische Gemeinde. 2 Stunden Gottesdienst am Schabbat vergingen ruckzuck mit Psalmgesängen, Zeugnissen und Textlesungen aus der Tora und Verkündigung des Wortes. Da lebte noch David Klaassen, noch ich war später auch dort, am Stadtrand von Kiew, der 7-armige Leuchter. Hinter diesem Denkmal erstreckt sich das Tal Babi Yar. Und da wurde im Sommer 1942 von der SS 100.000 Juden erschossen. Michael Mizetsky, der da mit dem Bart, ein messianischer Jude, erzählte, mein Onkel war als kleiner Junge dabei. Und nach der Erschießung waren ja nicht alle tot, auch sein Onkel war nur verletzt, hat sich aber tot gestellt und bei Nacht hat er und auch ein paar andere sich herausbegeben und sich im Versteck gehalten. Und dann sagte er, sein Onkel erzählte, als es das losging und die SS ihre Maschinengewehre bereit hatte, trat der Oberrabbiner von Kiew auf eine Anhöhe, rief laut über das Tal, was jetzt an uns geschieht, ist die Folge davon, dass unser Volk am Messias Gottes verbrochen hat. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Der Oberrabbiner von Kiew hat in dieser Stunde begriffen, wer der leidende Gottesknecht in Jesaja 53 ist. In den messianischen Gemeinden, die entstanden sind, auch schon über die Grenze der Ukraine hinaus, Verbreitung von Gottes Wort und Hilfe, Hilfe auch zum anderen Spektrum der Straßenkinder. Auch dieses Mädchen, der Vater war mal hoher Parteifunktionär, niemals Finanzprobleme. Mit dem Zusammenbruch des Regimes zerbrach sein Leben. Die Enttäuschung trieb ihn in die Kriminalität. Die Mutter verschwand in die Prostitution und sie als Älteste in der Familie sitzt und bettelt. Auf dem Karton steht drauf, wer hat ein Stück Brot übrig für mich und meine Geschwister. Die Augen dieses Mädchens sprechen Bände. Ich bin immer wieder schockiert. Wenn man dann erfährt, auch Politin Janowski sagte es früher, auch andere Mitarbeiter, immer sind kriminelle Banden unterwegs, um junge Mädchen einzufangen, zu betören. Kommt, ihr könnt Karriere machen im Westen, dort könnt ihr viel Geld verdienen. Und wo landen sie? Auf den Rotlichtvierteln unserer europäischen Länder. Genauso auch hier in Österreich. Wenn man mit der Autobahn entlang fährt oder in Wien oder sonst wo. Und hier gilt es zu beten und zu ringen. Und darum auch die Arbeit unter diesen Kindern, unter den Teenagern, der verprügelte Alexei von seinem Vater. In den Straflägern und Gefängnissen sind heute die Türen offen. Gott sei Dank. Was wir da an Häftlinge sehen, sind einerseits die Folgen des Kommunismus, eigene Schuld durch Schuld anderer. Jeder hat sein eigenes Kapitel. Und wenn Sie die Botschaft hören und Verbrecher auf die Knie fallen, dann ist das keine fromme Schau, die Sie da machen. Da passiert etwas und Gott sei Dank ist das unter dem jetzigen Präsidenten wieder erlaubt, die Missionsarbeit in den Gefängnissen hinein. Erinnert ihr euch vielleicht 2004 die orangefarbene Revolution in der Ukraine? Julia Tymoschenko wurde ja als Ministerpräsidentin gewählt. Man kann über sie diskutieren, wie man will. Aber eins muss man ihr lassen. Sie war eine Gegnerin des Kommunismus. Und sie hat das durchschaut. und hat manches Mal auch über das ukrainische Fernsehen gesagt, unser Volk hat zu viel gelitten in den 70 Jahren des Kommunismus. Und die Leidtragenden sind die Kinder. Und wir können nicht, solche Kinder, die wir hier sehen, sind in den, als Straßenkinder in die Hände der Mafia zu Verbrechen gezwungen. Sie haben keine andere Alternative, weil sie ja überleben wollen. Und Julia sagte, diese Kinder dürfen nicht in die gleichen Gefängniszellen mit den Erwachsenen. Wir müssen eigene Kindergefängnisse einrichten. Und in diesen Kindergefängnissen werden Gemeinden eingeladen, Menschen zu schicken, die helfen. Da kommen gläubige Frauen mit den Mädchen an die Nähmaschinen. Brüder kommen mit den Jungs an die Werkbank zu arbeiten. Und sie entdecken erstaunlicherweise die gleichen Hände vom Schöpfer gebaut, sind in der Lage zu würgen, zu stehlen. Und die gleichen Hände können etwas gestalten und basteln, was Menschen Sinn macht und Freude macht. Damit hebt sich das Selbstwertgefühl im Herzen eines jungen Menschen. Und die Offenheit für die frohe Botschaft. Das hatte damit zur Folge, dass gläubig gewordene junge Verbrecher, manche auch vorfristig entlassen wurden wegen guter Führung, die dann aufgenommen werden mussten von den Gemeinden in Familienkinderheime, sonst fallen sie wieder zurück ins alte Milieu, unbedingt, ihnen zu helfen. Und als die Katastrophe losging, im April 2014, sollte diese Arbeit jetzt verboten werden, denn Altkommunisten haben immer wieder Druck gemacht, diese Arbeit soll verboten werden. Aber zum Glück ist es zurzeit nicht der Fall. Möge es Gott schenken, dass diese Freiheit, und das ist ein Anliegen auch von Petro Poroschenko, doch erhalten bleibt. Wie Polit Kinanowski auch andere Kinder in dem Winter aus den Kanalisationsschächten rausholen. Mit Politkin war ich auch mit runter in den Schächten und war immer wieder erschüttert über die Verzweiflung, die man von den Gesichtern ablesen konnte. Und so ist aus dieser Arbeit eine gute Arbeit entstanden und Politkin Anowski war auch dann beim Ehepaar Bach in der Nähe von Köln, wie sie dann Sachen machen, eingepackt wird. Und was mich dann sehr mitgenommen hat, Polit Kinanowski, wurde plötzlich heimgenommen. Er war im Begriff, zur Gebetsversammlung zu gehen, seiner Gemeinde, und kam aus dem Schlafzimmer, wo er sich umziehen wollte, nicht mehr heraus. In der Zeit nahm ihn der Herr zu sich. Und mich persönlich hat es eine sehr tiefe Verbindung mit ihm, denn ich schätze ihn als den Vater der Barmherzigkeit für die ganze Ukraine. Was er getan hat, wie auch Julia Timoschenko früher sehr von sich ihm sagen ließ, im Umgang mit der Straßenkinderarbeit, alle Achtung. Polit Kinanowski war 7 Jahre jünger wie ich. Warum er, warum nicht ich? Weiß kein Mensch. Man kann sagen, profan, er ist zu früh heimgegangen, aber der Herr fragt nicht. Mhm. Wann passt es dir nach dem Terminkalender? Wann darf ich dich von dieser Erde wegnehmen? Fragt uns nicht. Aber es hat uns sehr mitgenommen im Gebet. Wir sind sehr froh, dass Vassili Guminyuk, den wir da sehen, mit seiner Frau Tatjana. Tatjana ist die älteste Tochter von Janowskis, diese Arbeit weitermachen. Und diese Mädchen, die wir da vorne sehen, ehemalige Straßenmädchen rechts, die jetzt schon Mitarbeiterin ist, Gott sei Dank, da tut sich etwas. Und als Vassili und Tatjana jetzt im April hier waren, ich war sehr ermutigt und erstaunt, mit welcher Intensität sie sich einsetzen für die Situation heute, mit der ganzen Flüchtlingssituation aus der Ostukraine. Und da werden Weihnachtsbäckchen gemacht. so wie auch gestern in Schwanenstadt, die sagen, es wird gemacht. Und möchte ich einfach damit Dankeschön von euch, die das machen und tun. Und als ich da mal dort war, die Kinder packten ein und da kam ein Mädchen, ich schätze 11 Jahre alt, hatte eine schöne Puppe noch an sich gedrückt und sagte, das Kind sagte, das ist die schönste Puppe, die ich jemals in meinem Leben hatte. Bitte packt es ein, dass es einem Flüchtlingsmädchen in der Ukraine solche Freude macht wie mir. Wisst ihr, da habe ich so einen Respekt bekommen vor diesem Kind, die damit ein Opfer signalisiert, sie gibt etwas weg, was ihr so wertvoll ist. Und da habe ich manchen Kindern auch gesagt, es sind viele, die dafür beten. Und wir durften vergangenes Jahr Weihnachten 9.800 Weihnachtsbäckchen rüberbringen und verteilen. Und wenn unsere Männer mit dem LKW rüberfahren, wird das mit Transportern weiter in die Gemeinden verteilt, in den Straßenkinderheimen, in den Versammlungen, und die Leute kommen. Und jedes Gesicht auch dieser Kinder spricht Bände. Was haben sie schon an Misshandlungen erlebt, an Brutalität und alle möglichen Dinge, die wir uns gar nicht ausmalen können. Und jedes Kind hat ein Recht, von seinem Gott und Heiland zu hören. Und wenn das die Regierung verweigert und wenn das Erwachsene verweigert, ist es eine schwere Schuld, die dann auflädt. Und darum ist mit diesem Päckchenpacken etwas weiteres. Das ist nicht nur etwas Nettes und Schönes, auch was zu lesen, natürlich auch für die Kinder. Damit signalisiert sich noch mehr. Denn so ein Mädchen, das wir hier sehen, ihr ahnt gar nicht, was dieses Kind schon an Misshandlung durchgemacht hat. Und was ein Kinderherz damit empfindet, an Schmerz. Und dieses Kind holt sich das an Liebe, was der Vater und Mutter verweigert hat, an dem Päckchen wieder. Da ist nicht nur das bunte Papier. Emotional holt sich das Kind etwas ab und öffnet die Herzen für etwas Wunderbares, dass sie die Botschaft des Heilenden hören. Und Jesus sagte nicht umsonst, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Und die Freude, die es auslöst, lässt natürlich auch dann junge Leute sich melden zu den Freizeiten. Und wir sind jetzt, vergangenes Wochenende, liefen die letzten Freizeiten zu Ende. Im nächsten Missionsheft wird ein neues kommen. Julia Timoschenko hat für die ganze Ukraine solche Schilder aufstellen lassen. Zum Glück stehen die heute noch. Da sind 3 Straßenkinder abgebildet. Und in ukrainischer Sprache, jedes Kind hat ein Recht auf Familie. Ein Recht von Geborgenheit, Zuwendung und Liebe. Und das braucht es. Kindern, denen man die Gewalt von Erwachsenen schon am Gesicht ablesen kann, gebt ihr ihnen zu essen. Auch in Osinis Familienkinderheim darf hier betreut werden. Ja, hier sehen wir einem fröhlichen Jungen von seinem eigenen Vater verstoßen worden ist. Und Vadim Tarnopolsky ist wie ein Vater für ihn. Vadim Tarnopolsky hat eine eigene Geschichte und da kommt auch Leiden mit hinein. Er hatte vor 10 Jahren einen Gehirntumor, musste operiert werden. Und als Invalide galt er diesen Tumor, hat mir Gott der Herr geschenkt, damit ich als Invalide mit meiner Frau diesen Kindern dienen kann. In seiner väterlichen Liebe hat er vieles ausgelöst an diesen Kindern. Im vergangenen Jahr im Dezember brach wieder der Tumor auf, so schlimm. Er ist dann nach Hause gegangen. Für seine Frau es ist natürlich schwer für die ganzen Kinder, aber was er an den Kinderherzen gesät hat, die heute schon, ja, teils schon erwachsen sind oder teils Teenager, haben solche Liebe von ihm erfahren, die bereit sind, heute sich dieser Aufgabe zu stellen. Gott sei Dank. Peter Nastanchichow aus der Westukraine ist federführend für die Flüchtlingskinderarbeit mit seinem ganzen Team, Freizeiten. Er ist wie ein Vater für solche Kinder und hat eine feine Art, den Kindern das Herz finden zu lassen. Er sagte, auch in diesem Sommer kam wieder eine ganze Flut von Flüchtlingskinder dazu. Wenn früher ein Drittel Straßenkinder, Gemeindekinder und auch Kinder wenigstens aus einigermaßen ordentlichen Verhältnissen, wenn sie auch nicht gläubig waren, kamen jetzt noch über 30% Flüchtlingskinder dazu. Und das bedeutet natürlich, das ist nicht einfach. Es vergeht kein Tag unter den Kindern, wo nicht Streit entsteht. Kinder, die noch etwas ahnen und wissen von Christus aus gläubigen Familien, ist eine Seite. Flüchtlingskinder, die apathisch mit Angst geprägt sind, völlige Angst haben, manche schlaflose Nächte haben und in dieser Angst verzweifelt sind. Straßenkinder, die Brutalität erlebt haben, die aggressiv und sind. Und für die Betreuer und Betreuerinnen heißt das, ihr könnt es euch nicht vorstellen, was wir manchmal an Spannungen durchtragen müssen. Und wir wollen aber nicht aufgeben. Aber wir sind manchmal am Ende. Sagt es weiter, dass für uns gebetet wird. Denn die Saat des Evangeliums bricht sich Bahn. Und aus solchen Kindern fröhliche Menschen werden. Und der Dienst an der jungen Generation ist Saat für die Zukunft, dass dieser Dienst einmal tragende Säulen des Evangeliums für die Zukunft werden. Und darum zurückkommen hier auf Oberösterreich, Österreich auch in den Gemeinden, was an Initiativen, an Freizeiten, Teenagerarbeit, Kinderarbeit getan, braucht unsere volle Unterstützung in unserer Fürbitte, ohne Frage. Pavel Nastanchichow mit seinem Familienkinderheim, davon gibt es auch eine DVD, Papa nimmt mich mit, und ihr habt erzählt, ihr habt das da auf der Homepage gesehen, und ich staune über ihn. Auch er sagte, wir wollen nicht weg. Eduard Nastanchichow sagte, wir wollen nicht weg, mit meiner Familie weg. Denn ich habe ihm geraten, sag mal, Eduard, wäre es nicht vernünftig, nachdem dir das passiert ist, während des Gottesdienstes, dein Haus zertrümmert wurde, dann komm doch mit deiner Familie in den Westen. Wir wollen dir helfen, dass du als Flüchtling anerkannt wirst. Er sagte, es können nicht alle weglaufen, die Menschen brauchen uns. Ich werde zurückgehen. Dann sage ich, darf ich das Anliegen weitergeben, das für euch gebetet wird? Ja, das du bitte. Und von ihm ist auch dann eine CD von ihm da. Und damit bin ich zum Schluss gekommen. Die Gebetsanliegen, die wir hier aufgelistet finden, die Kinderfreizeiten, die jetzt zu Ende gegangen sind, möge die Saat des Evangeliums in den Kinderherzen Frucht bringen für die jetzt Regierung, den Druck von Bibeln und Testamente, den Missionsauftrag zu verstärken. Und diese Anliegen lasse ich mal jetzt hier. Und nachher, gerne könnt ihr mich noch mit Fragen bombardieren.